Guten Abend, ich begrüße alle ganz herzlich zu unserem Bibelstudium, heute mit 2. Timotheus 4, ab Vers 13. Darf ich dich bitten, Jerry, uns vorzulesen, und zwar die Verse 13 bis 18 zunächst.
Den ich in Troas bei Karpus zurückließ, bringe mit, wenn du kommst. Und die Bücher, besonders die Pergamente. Alexander, der Schmied, hat mir viel Böses erwiesen. Der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Vor ihm hüte auch du dich, denn er hat unseren Worten sehr widerstanden. Bei meiner ersten Verantwortung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Es werde ihnen nicht zugerechnet. Der Herr aber stand mir bei und stärke mich, damit durch mich die Predigt vollbracht würde und alle, die aus den Nationen hören möchten, und ich bin gerettet worden aus dem Rachen des Löwen. Der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk und bewahren für sein himmlisches Reich, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Danke. Paulus schreibt diesen Brief um 66, 67 aus der Todeszelle in Rom. Er weiß, dass die Enthauptung bevorsteht. Wir haben gelesen in 2. Timotheus 4, die Verse 6 bis 8. Da macht Paulus das deutlich, dass sein Lebensweg jetzt zum Ende gekommen ist. Er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Und nun, in dieser dramatischen Situation gibt der Timotheus verschiedene Anweisungen. Nebst dem, was wir letztes Mal bereits gesehen haben, das möchte ich jetzt aber nicht mehr wiederholen, aber in dieser Serie von letzten Wünschen, letzten Bitten, die Paulus hier äußert, kommt diese hier in Vers 13. Er verlangt nach dem Mantel, den er in Troas zurückgelassen hatte. Troas liegt in der heutigen Westtürkei. Timotheus, als er den 2. Timotheusbrief bekam, war in Ephesus. Das ist die Hauptstadt gewesen von der Provinz Asia in der heutigen Westtürkei, deutlich größer als die Schweiz. Und wenn er also von Ephesus über Troas nach Rom reisen würde, dann hätte er eben dort die Gelegenheit, diesen Mantel noch zu holen. Wir haben letztes Mal erwähnt, es gibt Leute, die sagen, was, das ganze Neue Testament, die ganze Bibel soll inspiriert sein. Warum stehen dann so nebensächliche Dinge drin, die für uns ja gar keine Bedeutung mehr haben? Das war ja nur historisch für diesen Moment. Paulus brauchte diesen Mantel. Nun, wir werden das genauer anschauen. Aber zunächst die Frage, warum war ihm dieser Mantel so wichtig?
Weil es in Rom kalt wurde vor dem Winter.
Ja, wo steht da, dass es in Rom kalt war? Ja, Vers 21 in Kapitel 4. Ja, liest du gleich vor, Jerry. Den Vers hast du ja gerade gesucht, nicht wahr? Und er ist schon da.
Befleißige dich, vor dem Winter zu kommen. Es grüßt dich Eubulus und Pudens und Linus und Claudia und die Brüder alle.
Danke. Also, wir hatten ja schon gesehen, in Kapitel 4, Vers 9, sagt Paulus schon, befleißige dich, bald zu mir zu kommen. Das war ihm also ein Anliegen. Timotheus soll schnell kommen. Aber eben, das bedeutet von der Türkei nach Italien. Und zwar haben wir letztes Mal gesehen im Zusammenhang mit Vers 10, denn Demas hat mich verlassen, da er den jetzigen Zeitlauf lieb gewonnen hat. Ein ehemaliger Mitarbeiter ist von den Vergnügungen und Angeboten dieser Welt überwältigt worden, hat den Dienst aufgegeben. Eine solche Frustration. Und in dieser Frustration eben, befleißige dich bald zu mir zu kommen. Aber dieses Befleißige wird nochmals wiederholt, wie wir gelesen haben in Vers 21. Befleißige dich, vor dem Winter zu kommen. Also nicht nur, um ihm beizustehen in seiner Einsamkeit in Rom, sondern um ihm Hilfe zu geben vor der bevorstehenden Kälte. Und darum der Mantel. Nun, das Thema Mantel hat in geistlicher Hinsicht auch eine Bedeutung im Neuen Testament. Schlagen wir mal auf, Römer 13. Das ist die Stelle, aufgrund der sich Augustinus bekehrt hatte, rund um 400 nach Christus. Er hat nämlich ein Manuskript vom Römerbrief auf den Knien gehabt, saß im Garten und hat sich gefragt, ob er da lesen soll. Und ein kleines Kind im Garten nebenan hat ein Spiel gemacht und ständig gesagt auf Lateinisch, tolle, lege, tolle, lege, tolle, lege, tolle, lege, nimm und lies, nimm und lies. Und er hat den Römerbrief gelesen und er hatte ein schreckliches Leben hinter sich. Unmoralisch und eine furchtbare Last und Sorge für seine gottesfürchtige Mutter Monika. Und als er dann gelesen hat, Römer 13, Verse 12 bis 14, da hat er einen Bruch mit seinem alten Leben gemacht. Liest du vor, Jerry?
Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen, die Waffen des Lichts aber anziehen. Lasst uns anständig wandeln, wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzuchtshandlungen und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch zur Befriedigung seiner Begierden.
Ja, also es geht mir um Vers 14 in unserem Zusammenhang. Zieht den Herrn Jesus Christus an. Das heißt, als Gläubige sollen wir ganz bewusst so eng die Beziehung mit dem Herrn Jesus suchen, wie wenn wir einen Mantel oder überhaupt ein Kleid anziehen. Und wenn man das vor Augen hat, Paulus sieht die Kälte des Winters auf sich zukommen. Und er bittet Timotheus, nimm den Mantel mit, den ich in Troas bei Carpus zurückließ. Und in dem zweiten Timotheusbrief, da beschreibt ja Paulus prophetisch die Endzeit. Also eine Zeit der Kälte, die auf die Gläubigen zukommen würde. Wir haben ja studiert, schon vor einiger Zeit, 2 Timotheus 3, Vers 1. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Und dann wird die Endzeit beschrieben, zuerst das unmoralische Treiben in der abgefallenen Christenheit und so weiter und so fort. Und wir haben damals uns vor Augen geführt, schwere Zeiten, schwer, chalepos auf Griechisch, heißt schwer. Schwer zu behandeln, schwierig, schwer zu ertragen, schmerzhaft, schmerzlich und auch rau, wütend wild. Ja, so rau, wie die kalte Winterszeit rau sein kann. Und Paulus gibt Timotheus Anweisungen, wie er und damit alle späteren Gläubigen, die den zweiten Timotheusbrief lesen würden, wie sie sich vorbereiten können, um in dieser rauen, gefährlichen Winterzeit, können wir sagen, der Endzeit bestehen können. Und da ist es eben so wichtig, dass man als Gegenpol diese Wärme hat, in einer innigen Beziehung, ganz persönlich zu dem Herrn Jesus. Und zwar eben so eng. Das ist enger, als wenn jemand, der uns ganz nahe steht, uns einen Hug macht. Das kann sehr wohltuend sein. Aber die Verbindung mit dem Herrn Jesus wie ein Mantel. Von ihm eingehüllt in seine Gnade. Und so können wir eben das, was wörtlich wichtig war für Paulus, den Mantel zu haben, noch vor dem Winter, können wir die geistliche Lektion in der Übertragung machen. Und so soll das auch sein mit allen Gläubigen, die die Endzeit, die letzten Tage als raue Zeit erleben werden, damit sie so den Mantel haben, der Jesus Christus ist. Und weiter sagt er, und die Bücher, auch die soll er bringen, besonders die Pergamente. Also Paulus hat den Wunsch, und das kurz vor seinem Tod, zu lesen. Nicht wahr? Es gibt Christen, die sagen, was soll Bibelstudium in der heutigen Zeit? Wenn wir aufgrund der Bibel erkennen, wir leben in der Endzeit, dann müssen wir doch sehen, wir müssen die Leute evangelisieren und nicht noch Zeit mit Bibelstudium vergeuden. Aber diese Überlegung ist vollkommen falsch. Die erste Hälfte ist vollkommen richtig. Wir müssen die Zeit einsetzen für Evangelisation, um die Menschen zu erreichen. Aber das ist niemals ein Kontrast zum Bibelstudium. Wir sehen das auch sehr eindrücklich, als Beispiel in Apostelgeschichte 19. Paulus wirkte einige Jahre in Ephesus. Das war die längste Zeit, wo er als Missionar an einem Ort gewirkt hat. Und da lesen wir in Apostelgeschichte 19, er hat jeden Tag in der Schule des Tyrannus unterrichtet. Und gleich in dem Zusammenhang heißt es, dass in dieser Zeit alle, die in Asia wohnten, das Wort des Herrn hörten. Und das ist eben diese westtürkische Provinz, römische Provinz, Asia, viel größer als die Schweiz. Und in diesen wenigen Jahren, in denen er täglich Bibelunterricht gegeben hat, waren die Gläubigen so motiviert zu evangelisieren, dass alle in Asia das Wort des Herrn hörten. Also das nicht gegeneinander ausspielen, sondern das Schriftstudium, das gibt uns eben gerade die Grundlage, um motiviert zu sein für die Verbreitung des Evangeliums, der frohen Botschaft. Und es rüstet uns auch aus mit den Argumenten, die wir brauchen, um das Evangelium zu erklären und zu verteidigen. Dazu vielleicht noch ein Vers aus 1. Petrus 3. Und der richtet sich an alle Gläubigen. Und zwar hatten wir ja schon gelesen in 2. Timotheus 4, Vers 5. Paulus sagte Timotheus, tue das Werk eines Evangelisten, vollführe deinen Dienst. Und wir haben damals, als wir Vers 5 betrachtet haben, gesehen, tu das Werk eines Evangelisten, heißt nicht zwingend, wirke als Evangelist. Nicht alle Gläubigen haben die Gabe des Evangelisten, aber alle können Zeugnis geben und damit das Werk eines Evangelisten tun. Ja, und wie wir das tun sollen, wird so umschrieben in 1. Petrus 3. Liest du, Jerry, Vers 15 in der Mitte.
Seid jederzeit bereit zur Verantwortung gegen jeden, der Rechenschaft von euch fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Aber mit Sanftmut und Furcht, indem ihr ein gutes Gewissen habt, damit, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, die zuschande werden, die euren guten Wandel in Christus verleugnen.
Danke. Also, er sagt, seid jederzeit bereit zur Verantwortung. Das Wort Verantwortung im Griechischen lautet, weiß das jemand Gott? Auswendig. Apologia. Ja, Apologia. Apologia. Und das ist das Wort, das auch verwendet wird, wenn man vor Gericht steht und Argumente bringen muss, warum man zu Unrecht angeklagt ist. Also man muss Beweisgründe, die nachvollziehbar sind, vorbringen. Und hier das Wort Apologia in Bezug auf das, was wir glauben, in Bezug auf das, was unsere lebendige Hoffnung ist, das bedeutet, wir müssen begründen können, warum wir glauben. Wenn wir sagen, ja, ich habe mal einen Sprung ins Dunkle gemacht und habe mal gedacht, vielleicht könnte das die Wahrheit sein, das wird nicht gerade sehr ermutigend sein für die meisten Leute. Ja, irgendwo einfach blind hineinspringen, das ist sehr gefährlich. Aber Paulus erklärt ja gerade auch in 2 Timotheus 1, das haben wir vor langer Zeit studiert, dort sagt er, ich weiß, wem ich geglaubt habe. Er kann es begründen, was sein Glaube betrifft, denn dieses Glauben ist ein Wissen. Ich weiß, wem ich geglaubt habe. Ich war anlässlich seiner Bekehrung, es war gerade unmittelbar davor, da hat Jesus Christus mit ihm gesprochen und er sagt, wer bist du, Herr? Die Bekehrungsgeschichte, Apostelgeschichte 9. Und dann die Antwort vom Himmel, ich bin Jesus, den du verfolgst. Das war ganz am Anfang. Wer bist du, Herr? Und in 2 Timotheus, wo er sagen kann, ich habe den Lauf vollendet, sagt er, ich weiß, wem ich geglaubt habe. Ja, und so müssen wir unseren Glauben und das, wovon wir überzeugt sind, begründen und erklären, zum Beispiel anhand der erfüllten Prophetie. In Bezug auf Jesus Christus können wir beweisen, dass Jesus der verheißene Messias ist, wie das ein Apollos gemacht hat in Apostelgeschichte 18, wie das Paulus nach der Bekehrung in den Synagogen in Damaskus gemacht hat in Apostelgeschichte 9, wo er die Leute außer sich gebracht hatte, indem er bewies, dass Jesus der Messias ist. Ja, Christoph, ich habe einfach keine Augen auf der Seite. Sehr gute Frage. Also ich wiederhole für den Livestream. Wir leben in einer Zeit, sagt Christoph, die sich in manchen Dingen unterscheidet von der Zeit vor 2000 Jahren. Und wir haben mehr und mehr mit Leuten zu tun, für die kommt es gar nicht darauf an, ob man etwas begründen kann, nicht wahr? Ja, wie kann man diese Leute angehen? Und das ist typisch postmodern, wo man mit Widersprüchen keine Probleme mehr hat. Das beißt nicht. Ich bin aufgewachsen einige Jahre vorher. Darum würde man sagen, meine Generation, die ist modern. Ich bin modern. Ja, und jüngere Leute als ich, die sind in einer Zeit aufgewachsen, die wir bezeichnen als postmodern. Das heißt nachmodern. Die Frage ist, was kommt dann nach der Postmoderne? Gut, und modern war zum Beispiel so, wenn man in der Schule hörte, die Welt ist durch Evolution, durch Zufall und durch lange Entwicklung von Millionen von Jahren entstanden, Millionen und Milliarden von Jahren entstanden, dann empfanden wir einen Konflikt, wenn wir 1. Mose 1 und 2, die Schöpfung, lasen. Heute gibt es junge Leute. Wo ist das Problem? Geht doch beides. Ja, geht beides. Ja, Gott hat durch Evolution geschaffen. Ja, aber die ganze Reihenfolge ist ja anders. Zum Beispiel in 1. Mose 1. Die Vögel kommen vor den Reptilien, den Landtieren. Nicht wahr? Die Vögel kommen am 4. Tag, die Landtiere kommen erst am 6. Tag. Also man kann nicht sagen, ja, man muss den Schöpfungsbericht einfach ein bisschen anders verstehen und man kann da die Evolution hineinlesen. Gott hat erschaffen durch Evolution. Nein, wir haben Probleme, das passt gar nicht zusammen. Und die Fruchtbäume, die sind aus evolutionistischer Sicht sehr spät entstanden, im Lauf von 600 Millionen Jahren, von der Amöbe bis zu Goethe. Also, die sind sehr spät entstanden und zwar eben viel später als zum Beispiel die Tiere im Wasser. Aber die Fruchtbäume erscheinen am 3. Schöpfungstag und die Wassertiere erst am 4. Also es funktioniert nicht. Aber ein Postmoderner hat kein Problem damit. Das weiß die nicht. Und dort liegt das Problem, das Christoph anspricht. Es beißt irgendwie nicht. Und was kann man mit solchen Leuten machen? Man könnte darauf hinweisen, dass sie doch ein eigenes Moralsystem haben, das doch ziemlich klar verankert ist, und also in ihrem Denken. Und zweitens, dass auch, du hast gesagt, die Moral und dann? Ihr ganzes Verhalten hat auch ganz bestimmte zwingende logische Abläufe, ja. Und das ist auch das, was ich immer wieder erlebt habe, dass die Postmodernen, in doch manchen Punkten sind sie eben doch modern. Ja, wenn man sie dann an anderen Punkten, wo sie eben nicht so gleichgültig sind, wie zum Beispiel in der Frage Schöpfung, Evolution oder in gewissen moralischen Fragen, sind sie sehr indifferent, gleichgültig. Aber plötzlich, wenn es geht um Dinge, die sie selber betrifft und ihre Rechte betrifft, dann ist plötzlich das ethische System wieder klar. Ja, wenn man mich natürlich beschneidet, meinen Rechten, das geht gar nicht. Und so muss man suchen, wo ist der Anknüpfungspunkt? Also eben da, wo sie gleichgültig sind, da hat man keinen Referenzpunkt. Aber plötzlich sind sie vielleicht in der Frage des Nahostkonflikts, da haben sie ganz klare Überzeugungen. Israel ist falsch. Okay. Ja, warum nehmen wir sie nicht gerade bei diesem Thema? Das ist ein Anknüpfungspunkt bei vielen Leuten, dass man eben gerade dort, wo sie klare Überzeugungen haben, Israel ist falsch und die Palästinenser sind richtig, dann kann man vielleicht Informationen geben, die sie noch nie gehört haben. Einfach aufklärend. Und das kann manchmal zu totalen Überraschungen führen. Warum hat man das mir noch nie gesagt? Ja, du könntest das auf Wikipedia nachlesen. Das zum Beispiel Palästina, das war das ganze heutige Israel, Westjordanland, Gazastreifen plus Jordanien, das war Palästina. Und das haben die Engländer den Juden versprochen im Ersten Weltkrieg, in der Balfour-Erklärung. Und dann, nach dem Krieg, haben die Engländer gesagt, nein, 77% geben wir den arabischen Palästinensern. Und so entstand Jordanien. Das hat mir noch nie jemand gesagt. Ja, das ist so. Und da muss man gar nicht in komplizierten Büchern nachschauen, dort kann man auch nachlesen, aber sogar auf Wikipedia findet man das. Und so kann man eben bei Punkten ansetzen, wo eben doch Überzeugungen da sind. Es muss so sein, es kann nicht anders sein. Das ist jetzt nicht für alle Leute das Ideale, was ich gesagt habe. Aber man muss den Referenzpunkt finden, wie Paulus in Athen. Dort war es der Altar für den unbekannten Gott. Den hat er beim Stadtrundgang entdeckt und da konnte er in seiner Areopagrede dort ansetzen. Und das hat funktioniert. Also, das ist sicher eine Hilfe. Ja, Miriam, du wolltest was sagen? Genau, also das Beispiel, wie der Herr Jesus mit der samaritischen Frau am Jakobsbrunnen gesprochen hat. Er hat zuerst auf eine sehr persönliche Art mit ihr gesprochen und eine gewisse zwischenmenschliche Beziehung aufgebaut über das Thema Trinken, Wasser trinken und dann über ganz praktische Fragen des Lebens und so hat er schließlich das Evangelium gebracht und diese Frau auch im Herzen erreicht. Genau. Also das ist auch ein wichtiger Punkt. Man muss eben schauen, wo Menschen ansprechen. Und da gibt es verschiedene Zugänge, um dann eben den Glauben zu begründen. Und das war ja unser Ausgangspunkt. Oh. Also bevor ich die Klammer fertig mache, Erich, du hast noch was? Genau. Also das Thema Tod, das Thema Sterben kann ein Anknüpfungspunkt sein, bei Leuten, die irgendwie damit betroffen sind. Also ich habe das auch erlebt, dass man mit Leuten, denen es einfach zu gut geht, die waren nicht einfach so ansprechbar über Probleme. Mir geht's gut, ich brauche nichts. Okay, aber es gibt Menschen, die sind wirklich in Not und da kann das Thema Trost, das, was das Wort Gottes an Trost und Antworten in Lebenskrisen gibt, ein wichtiger Anknüpfungspunkt sein. Ja? Also eben, es gibt auch das andere Problem, dass Leute, ganz alte Leute, als lästig empfinden und lieber hätten, sie würden sterben. Und dann ist natürlich das Thema Sterben jetzt nicht in dem Sinn ein Anknüpfungspunkt, wie ich das vorhin gemeint habe. Aber da geht es vielmehr einen Anknüpfungspunkt zu finden, was ist der Wert des individuellen Lebens, nicht wahr? Gut, noch etwas? Sonst gehen wir weiter. Also, wir sind ja ausgegangen von dem Thema Bücher und Pergamente. Bibelstudium ist eben wichtig, um zu evangelisieren, weil wir durch das Bibelstudium die Argumente bekommen, wie man den Glauben überzeugend darlegen und belegen kann. Und nun, Paulus bittet um die Bücher. Das waren zunächst mal Bücher aus Papyrus. Und dann sagt er, und bei den Büchern wäre es noch besonders wichtig, die Pergamente zu bringen. Die Bücher aus Pergament, das waren die ganz teuren Bücher. Also Pergament ist
Tierhaut,
ja. Und Papyrus ist eben, das ist Papier, das man hergestellt hat aus der Papyrusstaude. Und nun waren also die Pergamente, also Haut von Schafen, Antilopen, was auch immer, Ziegen, die waren natürlich viel, viel teurer. Und darum hat man besonders wichtige Bücher hat man aufgeschrieben auf Pergamenten. Und da müssen wir eben besonders an Bibelhandschriften denken. Bücher, das müssen nicht zwingend Bibelhandschriften sein, auch. Zum Beispiel im 2. Johannesbrief sagt Johannes, dass er dieser Frau, die er anspricht im Brief, noch besuchen wird, zusammen mit ihren Kindern. Und dann sagt er, wir wollen dann auch noch mündlich zu sprechen. Er möchte nicht alles mit Papier und Tinte schreiben. Und das Wort Chata, das er da verwendet, bezeichnet ein Blatt aus Papyrus. Ja, also nicht ein Papyrusbuch, sondern ein Papyrusblatt. Darauf passt der kurze 2. Johannesbrief. Konnte also auch auf Papyrus geschrieben werden, als Original. Aber eben im Allgemeinen die ganz wichtigen Texte, die hat man auf Pergament geschrieben. Und besonders eben Bibeltexte, muss man da verstehen. Und Paulus will studieren. Nun, das kann uns erinnern an einen Einwurf in seine Apologie vor König Agrippa. Apostelgeschichte 26, da musste Paulus seinen Glauben verteidigen vor König Agrippa. Und da war auch der Landpfleger Porcius Festus, der so ziemlich nichts verstand von den Anklagen gegen Paulus, weil er das Judentum nicht verstand. Und Paulus verteidigt da seinen Glauben vor dem König, der das Judentum sehr gut kannte, weil er selber jüdische Wurzeln hatte. Und da, Apostelgeschichte 26, sagt der Landpfleger plötzlich, weil er nichts verstand, worum es geht, in dem Dialog zwischen Paulus und dem König, sagt er in Vers 24, liest du, Jerry? Apostelgeschichte 16, Vers 24.
Während er aber dies zur Verteidigung sagt, spricht Festus mit lauter Stimme: Du bist von Sinnen, Paulus. Die große Gelehrsamkeit bringt dich zum Wahnsinn.
Also, er meinte, Paulus ist ziemlich übergeschnappt, weil er einfach den Diskurs nicht verstand. Aber der war ja für den König bestimmt, damit er sich bekehren würde. Und Paulus sagt, ich wünsche König Agrippa, dass du eben ein Christ werden könntest. Aber ganz wörtlich steht im Griechischen, die große Gelehrsamkeit bringt dich zum Wahnsinn, die vielen Bücher bringen dich zum Wahnsinn. Das steht wirklich. Grammata, das sind Bücher. Buchstaben und dann Bücher. Die vielen Bücher bringen dich zum Wahnsinn. Und es ist so, man kann sich intellektuell in Büchern versteigen und man kann wirklich völlig durchdrehen. Das gibt's. Mit dem Internet geht's auch. Aber eben mit Büchern. Und nun sehen wir, Paulus wollte diese Bücher. Noch am Schluss. Aber es ist eben der Punkt, man muss die richtigen Bücher lesen. Ja, das Neue Testament spricht ja immer wieder von der gesunden Lehre. Zum Beispiel hatten wir den Ausdruck in 2. Timotheus 4, Vers 3. Die gesunde Lehre. Die gesunde Lehre der Bibel, die macht uns nicht wahnsinnig. Aber kranke Lehren, die machen wahnsinnig. Und eben kranke Bücher mit kranker Lehre, die machen krank und wahnsinnig. Aber vielleicht noch ein kleiner Trost. Wenn man das Gefühl hat, man wird wahnsinnig, ist es höchstwahrscheinlich so, dass man nicht wahnsinnig wird. Weil in den meisten Fällen, wenn man wahnsinnig wird, merkt man es selbst nicht. Und nur die anderen sind wahnsinnig. Ja, aber das ist ein Trost, nicht wahr, wenn man in einer solchen Situation ist. Aber eben die gesunde Lehre, die wirkt eben auch gesund auf den Geist und das Denken. Und wenn die Gedanken krankhaft drehen, es gibt auch Leute, die beginnen beim Bibellesen, die Bibelverse ständig gegen sich zu lesen. Da ist etwas im Denken falsch, das nicht mehr der gesunden Lehre entspricht. Ja, und so hat also Paulus den Wunsch, auch noch in diesen letzten Tagen sich mit dem Herrn und mit seinem Wort zu beschäftigen. Darum der Wunsch mit den Büchern. Und da sehen wir, das ist nicht einfach historisch für ihn und das hat keinen Sinn, sondern wir lernen ganz viel aus dieser Stelle. Und zwar durch Anwendung. Wir müssen immer unterscheiden beim Bibelstudium die direkte Auslegung. Also was bedeutet der Bibeltext da, was wird da gesagt? Und dann in einem zweiten Schritt müssen wir uns fragen, und was bedeutet das jetzt für mich, für mein Leben? Und dem können wir sagen, die Anwendung. Also wir müssen zuerst den Bibeltext auslegen, verstehen, was ist da konkret gesagt, und dann, was bedeutet das für uns? Und das ist eben der Punkt, dass alle Schrift und alles, was aufgeschrieben ist, ist, das haben wir gelesen in 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott angegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Also alle Schrift hat einen Nutzen für unser Leben. Und nicht nur das Neue Testament, sondern das Neue Testament sagt das Alte Testament. Wo steht das? Das Alte Testament, alles was da geschrieben ist, ist nützlich für uns. Wie? Römer, ja, Römer. Vers 4.
Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben.
Ja, also, was zuvor geschrieben worden ist, damit ist gemeint das früher aufgeschriebene Alte Testament. Und hier wird gesagt, alles, was zuvor geschrieben worden ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben. Damit wir eben die Ermunterung der Schriften, das ist gemeint, der Bücher des Alten Testaments, dass wir das für uns in Anspruch nehmen können. Also alles, was auch für Israel geschrieben worden ist, müssen wir zuerst auslegen, was bedeutet das für Israel, und dann sehen, wie wir das richtig auf die Gläubigen der Gemeinde, der Gläubigen des Neuen Testaments übertragen können. Und da ist es natürlich auch wichtig zu unterscheiden, dass Gott eben für Israel als irdisches Volk bestimmte Verheißungen gab, die er der Gemeinde nicht gab. Ja? Und da haben wir dann wieder das Thema von 2. Timotheus 2. Das Wort der Wahrheit muss in gerader Richtung geschnitten werden. Das hatten wir damals so behandelt. Damit man auch richtig anwendet und nicht falsch. Sonst kann es zu ungesunder Lehre führen. Ja, also, so viel zu Vers 13. Jetzt Vers 14 in 2. Timotheus 4. Liest du nochmals?
Alexander der Schmied hat mir viel Böses erwiesen. Der Herr wird ihm vergelten nach seinem Werk.
Ja, also wieder ein Mann, der für Paulus nicht nur eine Enttäuschung war, sondern wirklich eine Katastrophe war. Ja? Ja, Alexander wird ja schon erwähnt im ersten Timotheusbrief. Und wenn Paulus Timotheus sagen kann, Alexander, dann wusste er sofort, Alexander, ja. Also lesen wir 1. Timotheus 1, Vers 19.
Indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen, das einige von sich gestoßen und so, was den Glauben betrifft, Schiffbruch erlitten haben, unter denen Hymenäus ist und Alexander, die ich dem Satan überliefert habe, damit sie durch Zucht unterwiesen würde, nicht zu lästern.
Ja, also dieser Alexander zusammen mit Hymenäus hat im Glauben Schiffbruch erlitten. Hier wird das Glaubensleben verglichen mit einer Schifffahrt. Und da muss man aufpassen, dass man an den Klippen des Lebens vorbeikommt. Wir haben eine Illustration in Apostelgeschichte 27 von einer Schiffsreise nach Rom, die dann mit Schiffbruch vor Melite endete. Und zwar wegen der Klippen dort. Das Schiff zerschellt schließlich. Ja, und so kann man Schiffbruch erleiden im Glauben. Der Grund bei Alexander war, was hat bei ihm dazu geführt? Wir haben es gelesen. Ja, er hat also den Glauben nicht bewahrt. Hier übrigens Glauben ohne Artikel. Die Elberfelder macht das durch Kleindruck beim Artikel, klar, indem du Glauben bewahrst. Das ist das persönliche Vertrauen auf den Herrn. Das müssen wir bewahren. Und wir dürfen unser gutes Gewissen nicht über Bord werfen. Also wenn man bewusst über sein Gewissen hinweggeht und Dinge tut, die das Wort Gottes als Sünde bezeichnet, dann kann das dazu führen, dass unser Glaube schließlich zusammenbricht. Und man kann es immer wieder sehen, dass Leute gegen die Bibel argumentieren und sagen, die Bibel hat Widersprüche und Fehler. Und wenn man in ihre Lebensgeschichte zurückgeht, sieht man, das Ganze hat begonnen mit einem Punkt, wo sie ganz klar vom Wort Gottes abgewichen sind, in Sünde gefallen sind. Da ist plötzlich die Bibel falsch. Ja, aber das ist sekundär. Zweitrangig versucht man dann, sich selber zu verteidigen, indem man die Bibel angreift. Nun, hier wird gesagt, die zwei haben Schiffbruch erlitten. Von Hymenäus wird gesagt, er ist ein Irrlehrer geworden. Das steht in 2. Timotheus 2. Hymenäus und Philetus, die sind von der Wahrheit abgeirrt und sagen, die Auferstehung sei schon geschehen. Die haben also den Begriff der Auferstehung umgedeutet. Das ist genauso wie in der liberalen Theologie, wo man sagt, Jesus Christus ist auferstanden. Und wenn man dann den Pfarrer fragt, ja, wie war das Grab am dritten Tag leer? Nein. Ja, aber sie haben gesagt, Christus ist auferstanden. Ja, in unseren Gedanken lebt er weiter. Und ich erlebe Christus in meinem Nächsten. Merkt man? Das ist eine so gewaltige Umdeutung, aber Paulus sagt, von der Wahrheit abgeirrt. Und dieser Alexander wurde zum persönlichen Feind von Paulus. Und Paulus muss sagen, Alexander der Schmied hat mir viel Böses erwiesen. Und Paulus weiß, dass nicht er sich rächen darf und soll, sondern der Herr wird das tun. Der Herr wird hier gerecht handeln. Römer 12 sagt uns ganz ausdrücklich am Schluss, dass wir uns nie selber rächen sollen, sondern Gott hat gesagt, ich will vergelten, mein ist die Rache. Ja, ja, also es ist erstaunlich, sagt Carmine, dass eben hier nicht von der Gnade gesprochen wird, sondern es ist so ein verbissener Widerstand gewesen bei diesem Alexander, dass er da nur noch davon spricht, der Herr wird sich dieser Sache annehmen. Ja? Also die Frage ist, wie können wir das auf uns anwenden? Nun, ist es so, dass hier Paulus nicht in einer rachsüchtigen Weise das erwähnt, diese Vergeltung des Herrn, sondern in einer Art, dass er sagt, der Herr wird diese Sache gerecht angehen. Und dass es nicht Rachsucht ist, das sehen wir dann eben gerade im Weiteren, jetzt greife ich schon ein bisschen vor, in Vers 16 sagt Paulus, bei meiner ersten Verantwortung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich, es werde ihnen nicht zugerechnet. Da merkt man diese Gnade, dass er vergebungsbereit war. Aber hier geht es, der Sinn ist hier zu sagen, mit diesem Alexander, der Herr wird sich dieser Sache annehmen in seiner Gerechtigkeit. Und nicht Paulus muss da etwas machen. Aber schlimm ist hier Folgendes. Paulus hat von Ungläubigen, Juden und Nichtjuden, viel Feindschaft erlebt. Aber dass man aus der Mitte der Christen persönliche Feindschaft erleben kann. Nicht wahr? Ob dieser Alexander sich jemals bekehrt hat oder nicht, das ist nicht die Frage. Aber er war einer der Christen und hat im Glauben Schiffbruch erlitten. Aber eben ist andere Wege gegangen und er wurde zu einem schlimmen Feind für Paulus. So dass Paulus sagen muss, vor ihm hüte auch du dich. Jetzt könnte jemand sagen, aber eigentlich steht doch in Matthäus 18, Vers 15, wenn dein Bruder wieder dich sündigt, so gehe hin und überführe ihn zwischen ihm und dir allein. Wie kann Paulus hier in diesem Brief, der dann auch öffentlich wurde, ja, durch die ganze Welt ging, auf allen 5 Kontinenten verbreitet wurde bis heute, sagen, Alexander der Schmied, hüte du dich vor ihm. Wie bringt man das zusammen? Matthäus 18, Vers 15, also nicht hausieren, sondern hingehen und persönlich die Sache bereinigen. Und hier sagt er das so. Erklärung?
Weil die Sache schon öffentlich geworden ist.
Ja. In Matthäus 18, Vers 15, wenn dein Bruder wieder dich sündigt, so gehe hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Da geht es um eine Sünde, die zwischen zwei Personen geschehen ist, die aber auf diesen Kreis beschränkt war. Aber hier geht es, dass dieser Alexander öffentlich gegen Paulus aufgetreten war. Und dann gilt dieser Schutz von Matthäus 18, Vers 15 nicht mehr. Und darum kann Paulus diesen Namen erwähnen. Darum auch in 2. Timotheus 2, Hymenäus und Philetus werden dort erwähnt, die von der Wahrheit abgeirrt sind. Und eben 1. Timotheus 1, Alexander und Hymenäus haben Schiffbruch erlitten. Aber das war bekannt, das war öffentlich. Und darum konnte er öffentlich, namentlich sprechen. Das ist ein Unterschied. Gut, gehen wir weiter. Vers 15 zeigt also diese Feindschaft. Vor ihm hüte auch du dich, denn er hat unseren Worten sehr widerstanden. Also Paulus hat versucht, mit ihm zu sprechen. Und nicht nur er. Aber da war gar nichts zu erreichen. Der Mann wusste alles besser. Und dann kommt eine weitere Enttäuschung. Ich habe sie schon vorgelesen.
Wir können noch aufschlagen, 2. Timotheus 1.
Da erwähnt Paulus, wie die Masse der Gläubigen in Asia, und denen er so viel gearbeitet haben, sich auch von ihm abgewandt haben. Liest du, Jerry?
Du weißt dies, dass alle, die in Asien sind, sich von mir abgewandt haben, unter welchen Philegus ist und Hermogenes.
Ja, also zwei, die besonders hervorstachen unter denen, die sich so von Paulus abgewendet hatten, sind Phygelus und Hermogenes. Auch wieder namentlich erwähnt. Aber die Sache war bekannt. Darum kann er sie erwähnen. Das war nicht Indiskretion. Und dann eben im Zusammenhang in Rom keine Unterstützung. Er hat so viel Einsamkeit erlebt. Und nun sieht man aber seine Gesinnung, es werde ihnen nicht zugerechnet. Das ist ganz im Sinn von dem Unser Vater. Wenn wir kurz aufschlagen in Matthäus 6, da hat der Jesus diese Vergebungsbereitschaft gelehrt. Liest du, Jerry, Matthäus 6, Verse 9 und folgende.
Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf der Erde. Unser nötiges Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigen vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen.
Danke. Und alle Bibeln, die dem Mehrheitstext folgen, also der Masse der Handschriften, die wir haben, und nicht dem Minderheitstext, da geht es noch weiter. Denn dann kommt, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun haben das nicht mehr alle Bibeln. Warum? Weil viele Bibelausgaben orientieren sich an dem Minderheitstext von Nestle Aland. Das ist eine Minderheit von Handschriften. Wir haben ja gegen 6000 griechische Handschriften vom Neuen Testament. Und die große Masse zeigt eine unglaubliche Übereinstimmung. Das ist der Mehrheitstext. Und da gibt es eine kleine Minderheit im Vergleich dazu, wirklich klein, die steht besonders in Verbindung mit Ägypten. Und die haben gewisse Abweichungen und zum Beispiel dieser Vers wird dann weggelassen. Aber der gehört dahin. Der Mehrheitstext, man kann das sehr schön zeigen, entspricht dem ursprünglichen Text. Also, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und da wird uns gleich der 2. Timotheusbrief helfen, um zu sehen, dass das dazugehört. Ein bisschen geheimnisvoll. Aber gehen wir einen Schritt um den anderen. Jetzt wollte ich einfach darauf hinweisen, der Jesus lehrt, wir sollen beten, Vers 12, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigen vergeben. Also diese Vergebungsbereitschaft zeigt Paulus, es werde ihnen nicht zugerechnet. Also wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Aber dann sagt er weiter, Vers 17, der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Predigt vollbracht würde und alle, die aus den Nationen hören möchten. Und ich bin gerettet worden aus dem Rachen des Löwen. Nun, Paulus sagt, viele Gläubige, die hätten zum Prozess kommen können und mich hätten mich unterstützen können, die sind nicht gekommen. Im Kontrast dazu, der Herr aber, dieses göttliche Aber, die waren untreu. Der Herr aber ist treu. Der Herr stand mir bei. Übrigens kann man das Griechisch auch übersetzen, stand mir bei oder trat zu mir hin. Das ist nicht schön. Der Herr, der zu Hilfe kommt und neben einem in der größten Herausforderung hinsteht. Und der Herr hat ihm dann Kraft gegeben, stärkte mich, damit durch mich die Predigt vollbracht würde. Also Paulus hat nicht einfach gesehen, vor Gericht muss ich Erfolg haben, damit ich den Richter überzeugen kann, dass ich unschuldig bin und damit ich frei werde. Er wusste, ich werde nicht mehr frei werden. Die ganze Sache wird ungerecht enden, mit einem ungerechten Urteil des Kaisers. Aber er sah die Möglichkeit, alle, die im Gerichtssaal standen, all diese Heiden in Rom, da gab es noch einmal eine Gelegenheit, das Evangelium, die frohe Botschaft, wie sie für den Himmel gerettet werden könnten, weiterzugeben. Und darum sagt er, der Herr trat zu mir hin, stärkte mich, damit ich da im Gerichtssaal predigen konnte. Und bei diesem Wort stand bei mir oder trat zu mir hin, können wir noch an eine Stelle denken in der Apostelgeschichte. Burg Antonia, ja? Wo kommt die Burg Antonia vor in der Apostelgeschichte? Ja, das kommt ja wie aus einer Kanone geschossen. Apostelgeschichte 24. 23. Also, Paulus wurde fast getötet im Tempel und wurde von Soldaten evakuiert in die Burg Antonia. Und die wird in der Apostelgeschichte immer wieder erwähnt. Zum Beispiel jetzt in diesem Kapitel 23, Vers 10. Liest du, Jerry?
Als aber ein großer Zwiespalt entstand, fürchtete der Oberste, Paulus könne von ihnen zerrissen werden, und befahl der Truppe, hinabzugehen, ihn aus der Mitte wegzureißen und ihn in das Lager zu führen.
Ja, das Wort Lager hier, Parembole auf Griechisch, bedeutet Lager, Militärlager oder auch Burg. Und in der Apostelgeschichte kommt das immer wieder vor. Leider in der Elberfelder übersetzt nur mit Lager. Und da hätte man übersetzen müssen Burg. Das ist der Ausdruck für die Burg Antonia. Die war in der Nordwestecke des Tempelplatzes stationiert. Und von dort aus haben die Römer mit ihren Soldaten den Tempelplatz überwacht. Und darum, als Paulus eben auf dem Tempelplatz fast ermordet worden war, in Apostelgeschichte 21, haben die Soldaten ihn evakuiert und die Treppe, die dort in der Ecke war, in der Nordwest-Ecke, haben sie ihn da raufgetragen. Und dann hat Paulus von dort aus ein Zeugnis geben können. Das ist beschrieben in Kapitel 22. Er sagt, Vers 1, Brüder und Väter, hört jetzt meine Verteidigung vor euch. Apologia. Da hat er seinen Glauben vor der Volksmenge im Tempel verteidigt. Danach schrie die Masse, er soll getötet werden. Er wurde evakuiert in die Burg Antonia. Und dann wurde gefragt von jüdischer Seite, wir möchten die Sache nochmals untersuchen mit Paulus, ob er nicht in den Sanhedrin hinabgeführt werden konnte. Das wurde dann erlaubt. Da hat er also die Diagonale des Tempels gewissermaßen durchschritten. Nämlich die Burg Antonia war in der Nordwestecke. Und der Gerichtsplatz des Sanhedrins war in der Südostecke des Tempelplatzes, in der königlichen Säulenhalle. Und da haben wir jetzt gerade davon gelesen, dann gab es einen Tumult und der hohe Offizier von der Burg Antonia, der Chiliarch, fürchtete, Paulus würde zerrissen werden und hat befohlen, ihn da wegzureißen und in die Burg zu führen. 23, Vers 10. Übrigens, das Wort wegreißen ist das Wort harpazo. Das ist das gleiche Wort wie für entrücken, für die Entrückung. In 1. Thessalonicher 4, Vers 13. Wegreißen. Ja, und jetzt geht mir um den nächsten Vers. Bitte, Jerry. 23, 11.
In der folgenden Nacht aber trat der Herr zu ihm und sprach, sei guten Mutes. Denn wie du von mir in Jerusalem gezeugt hast, so musst du auch in Rom zeugen.
Ist das nicht wunderbar? Paulus in der Burg Antonia. Und hier hat man das Thema Jesus Christus in der Burg Antonia. Pah. Es steht wirklich da. In der folgenden Nacht aber trat der Herr zu ihm. Der Herr ist persönlich zu ihm in die Burg Antonia gekommen. Das konnte er. Vom Himmel hin, wieder weg. Er kann hinauf und hinunter. Also, und Paulus war ja so am Boden, nach zwei Mordversuchen, also schon einer kann sehr aufwühlend sein, ja? Also, ich habe das erlebt, wo ein Stein 2 Meter neben mir zu Boden ging, hätte er mich getroffen vom Tempelplatz her, dann wäre ich tot gewesen. Wirklich, mausetot. So großer Stein, mit scharfen Kanten, vom Tempelplatz, von Muslimen runtergeschmissen. Als ich gerade noch die Ausgrabung auf dem Ofel erklärt hatte. Ja, aber sowas macht mit einem etwas. Aber Paulus war in der Burg in Sicherheit. Und dann kommt der Herr und sagt, sei guten Mutes. So wie du da Zeugnis in Jerusalem abgelegt hast, wirst du das auch tun in Rom. Ja. Aber wieder dieser Ausdruck, der Herr trat zu ihm und jetzt hier, zweite Gefangenschaft in Rom. Gläubige haben ihn verlassen und er sagt, der Herr trat zu mir hin und stärkte mich. Ja, wir hatten schon den Gedanken, und wir vergeben unseren Schuldigen, es werde ihnen nicht zugerechnet. Und dann sagt er, der Herr stärkte mich, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Ja, also dieser Herr hat ihm die Stärke gegeben. Und dann sagt er am Schluss von Vers 17, und ich bin gerettet worden aus dem Rachen des Löwen. Also es ging gut aus in dieser Gerichtsphase. Worauf spielt dieser Ausdruck an? Gerettet aus dem Rachen des Löwen. Ja, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. 1. Petrus 5, schlagen wir auf. Liest du 1. Petrus 5, Vers 8. Ja, bitte.
Seid nüchtern, wacht euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er zu verschlingen vermöge. Dem widersteht standhaft im Glauben, da ihr wisst, dass dieselbe Leiden sich auch an eurer Brüderschaft in der Welt vollziehen.
Danke. Also, der Teufel wird hier verglichen mit einem brüllenden Löwen, der umhergeht und es auf die Gläubigen abgesehen hat, sie zu verschlingen. Ja, Nathanael? Ah, ob sich das bezieht auf das Kolosseum, wo Christen den Löwen vorgeworfen wurde? Nun, im Fall von Paulus ist er das nicht geschehen. Weil er römisches Bürgerrecht hatte, hatte er bestimmte Vorrechte und dazu gehörte, dass man zum Beispiel nicht gekreuzigt werden durfte, aber eben enthauptet. Petrus wurde in Rom gekreuzigt, weil er kein römisches Bürgerrecht hatte. Aber bei ihm war das anders. Nun, es bezieht sich wirklich auf den Teufel. Aber hier wird klar, dieser Nero, der stand unter der Herrschaft Satans. Und der war der oberste Richter. Und Paulus sah hinter diesem König den König, der ihn beherrschte, den Satan. Und darum kann er sagen, ich bin aus dem Rachen des Löwen gerettet worden. Und ich sage ja, worauf bezieht sich das? Dann hat Jerry gesagt, 1. Petrus 5 ist eine Parallele. Der Löwe, der brüllende Löwe, aber weiter, gerettet aus dem Rachen des Löwen, Psalm 22, der Kreuzespsalm. Und dort hören wir die Stimme des Messias, wie er sagt, können wir es kurz aufschlagen, Psalm 22, und zwar in Vers 17, am Schluss sagt der Messias, Jesus, Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Und dann sagt der Herr in Vers 22, liest du?
Rette mich aus dem Rachen des Löwen.
Ja. Und damit ist gemeint der Teufel, der all diese feindlichen Menschen versammelt hatte gegen den Messias am Kreuz. Und der Herr sagt, rette mich aus dem Rachen des Löwen. Und dann kommt die Wende im Psalm. Ja, du hast mich erhört von den Hörnern der Büffel. Das spricht der Auferstandene. Und er sagt dann, inmitten der Gemeinde werde ich dich loben. Und das wird ja in Hebräer 2, Vers 12, direkt auf den Herrn Jesus, der das Lob in der Gemeinde anstimmt, bezogen. Ja, du hast mich erhört. Dort ist die Wende. Aber vorher noch das Gebet, rette mich aus dem Rachen des Löwen. Und Paulus sagt, und das habe ich auch erlebt, dort in dem Prozess. Als dieser König, dieser Kaiser, den Mund auftat gegen mich als Richter, da habe ich gewissermaßen den Rachen des Löwen von Satan gesehen. Aber der Herr hat mich daraus gerettet. Ja, das erinnert uns auch wieder an das Unser Vater. Nämlich gerade in Verbindung mit dem nächsten Vers. Liest du, Jerry?
Der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk und bewahren für sein himmlisches Reich, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Ja, der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk. Und was heißt es in Matthäus 6, im Mehrheitstext? Eben wo dieser Vers dazugehört, der das Gebet abschließt. Dort heißt es noch vorher, sondern errette uns von dem Bösen. Das ist ja in allen Bibeln drin. Ja? Sondern errette uns von dem Bösen. Und da nimmt er Bezug auf dieses Gebet. Der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk. Aber dann kommt in Matthäus 6, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und hier kommt, und bewahren für sein Reich. Denn dein ist das Reich. Hier sagt er, sein Reich. Und er fügt hinzu, sein himmlisches Reich. Und dann sagt er, dem die Herrlichkeit sei, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das nimmt auf, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und er sagt Amen. Es ist so, wenn man das im griechischen Grundtext vergleicht, da haben wir extra jedes Wort, das entsprechend ist, in Matthäus 6 und 2 Timotheus 4 unterstrichen. Und dann habe ich durchgezählt. 12 Wörter korrespondieren miteinander. Ist das Zufall? Und eben, die Brücke ist gegeben. Das Gebet endet im Minderheitstext. Sondern er rette uns von dem Bösen. Und er sagt, der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk. Und dann sagt er, und bewahren für sein Reich, sein himmlisches Reich. Denn die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Denn dein ist das Reich und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Also wir sehen, er übernimmt das Gebet und wendet das direkt auf sein Leben an und auf seine Situation. Das ist jetzt eben Anwendung. Wir müssen die Bibel auslegen, was das bedeutet, und dann anwenden, was das für uns persönlich bedeutet. Und damit haben wir einen klaren Beweis. Das ist nicht einfach von irgendeinem Kopisten später mal da in die Handschriften reingeschmuggelt worden, sondern das gehört original dazu. Und wir haben hier den Abdruck in 2 Timotheus 4 aus dem Jahr 66, 67. Ja, liberale Theologen sagen, Paulus habe nicht einmal die Evangelien gekannt. Und Christoph, was ist das Argument? Warum sagen Sie, Paulus hätte die Evangelien nicht gekannt?
Weil er eine andere Theologie würde lehren.
Ja, Paulus hätte eine andere Theologie und, beziehungsweise, Sie sagen dann, Paulus zitiert nicht aus den Evangelien. Ja? Also, ich muss noch erklären, in der liberalen Theologie sagt man, Matthäus ist nicht von Matthäus, Markus nicht von Markus, Lukas nicht von Lukas und Johannes nicht von Johannes. Also nicht von Matthäus dem Apostel, nicht von Johannes dem Apostel und so weiter. Aber der Punkt ist ja der, mit ihrer Spätdatierung ist das so. Warum muss zum Beispiel das Matthäus, das Markus und das Lukas-Evangelium später geschrieben worden sein als das Jahr 70? Weil sie ideologisiert sind. Ihre Ideologie sagt, echte Prophetie gibt es nicht. Aber der Herr Jesus sagt in Markus 13, Vers 2, diese Steine, kein Stein wird auf dem anderen stehen, der nicht abgebrochen werden wird. Er sagt, die Zerstörung Jerusalems und des Tempels voraus, und sie sagen, das ist nicht möglich, also muss es nach dem Jahr 70 geschrieben worden sein. Also sie sind gefangen in ihrem Materialismus. Prophetie gibt es nicht. Gott teilt uns nicht prophetisch etwas in seinem Wort mit. Und dann sagen sie eben, Paulus nimmt ja nicht Bezug auf die Evangelien. stimmt nicht. 1. Timotheus 5, dort, ich gebe nur die Stelle an, weil jetzt müssen wir zum Schluss kommen, da zitiert er aus dem 5. Buch Mose und sagt, wie die Schrift sagt, 1. Timotheus 5, Vers 18. Und zitiert aus 5. Mose 25, Vers 4, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und das ist aus dem Lukas-Evangelium, ein Zitat. Lukas 10, Vers 4. Also, Paulus zitiert sogar aus den Evangelien. Aber was machen die liberalen Theologen? Die sagen, ja, der 1. Timotheusbrief ist gar nicht von Paulus geschrieben. Okay. Ja, also eben, sobald das Argument kommt, dann sagen wir, das ist nicht von Paulus geschrieben. Aha. Aber dann wissen die das 2000 Jahre später besser als die Leute aus dem ersten Jahrhundert. Denn wir haben ja zum Beispiel den P46, das ist eine Handschrift mit Paulus Briefen, eine Sammlung, die ist zum großen Teil heute noch erhalten. P46 wurde datiert durch den Koreaner Kim. In der Zeitschrift Biblica ist das ausführlich dokumentiert, Ausgabe Nummer 69. Und bei Karl Jarosch, Professor der Universität Wien, in seinem Buch, dickes Buch, da veröffentlicht er all die frühen Papyri. Und die kommen zwingend zum Schluss, geschrieben um 80 nach Christus. Also, eine Sammlung mit den Paulusbriefen, übrigens Hebräerbrief mit dabei, gerade nach dem Römerbrief und vor dem 1. Korintherbrief eingeordnet. Also, im 1. Jahrhundert wussten die, dass die Timotheusbriefe eben auch von Paulus sind. Und auch die frühkirchlichen Zeugnisse haben wir. Ganz frühe Quellen. Ein Papias konnte bezeugen, dass er, also einer der ganz frühen Zeugen, der im ersten Jahrhundert geboren war, Markus hat das Markus-Evangelium geschrieben. Markus, der Begleiter von Petrus. Aber die wollen das besser wissen als die frühen Zeugen, die ganz nahe an den Ereignissen waren. Das ist ein Problem. Und man merkt also, die Zirkelschlüsse, eben sobald man dann zeigen kann, Paulus nimmt Bezug auf die Evangelien, ja, das ist nicht von Paulus. Sie entscheiden, was von Paulus ist und was nicht. Gegen die frühen Zeugen, die viel mehr Informationen hatten, als wir es heute haben. Ja, dann wollen wir hier aufhören für heute und es bleibt uns dann noch 2. Timotheus 4, die Verse 19 bis 22 für nächsten Mittwoch. Und da werden wir noch eine Fülle finden. Beginnen mit Priska und Aquila.